Am Mikrofon Markus Latong.
Hinter dem Begriff Ehre war in Klammern immer Frau. Sie darf nicht so sein, sie darf nicht dies machen, sie darf nicht jenes machen.
Wenn ich an Hatun Sürücü zurückdenke, sie ist ja nicht alleine. Am Ende hat es sie ihr Leben gekostet. Wenn ich darüber rede, kriege ich Gänsehaut, weil es einfach so schlimm ist.
Dann bist du in der U-Bahn und dann denkst du nochmal über dieses Thema nach und dann denkst du, ah krass, vielleicht sollte ich doch meine Cousine das nicht verbieten oder sowas.
Verschiedene Stimmen waren das zum Mord an der Berlinerin Hatun Sürücü vor 20 Jahren. Getötet mitten in der Stadt von einem ihrer Brüder. Weil sie ein freies Leben führen und ihre Partner selbst wählen wollte. Am 7. Februar jährt sich ihr Todestag zum 20. Mal. Es war ein Fall, der bis heute die Gemüter erregt. Es geht um Integration, muslimisch geprägte Gemeinschaften, Mordfälle im Namen der Ehre, Gewalt an Frauen. Wir blicken in den kommenden 25 Minuten bei Leben im rbb24 Inforadio auf die Geschichte des Mordfalls, aber auch darauf, welche Folgen er hatte und wie junge Männer in Berlin anderen Jugendlichen einen reflektierten Umgang mit dem Konzept der Familienehe nahebringen wollen. Außerdem sprechen wir mit Neuköllns Integrationsbeauftragter Güner Yasin Balci darüber, wie ihr das Thema der sogenannten Ehre in ihrer täglichen Arbeit begegnet. Zunächst aber ein Rückblick auf den Fall Hatun Sürücü, auf ihre Biografie und was ihre Ermordung in Berlin ausgelöst hat. Mein Kollege Matthias Bertsch hat die Geschichte für uns aufbereitet und für unser Gespräch hat er mir zu Beginn noch einmal erzählt, aus was für einer Familie Hatun Sürücü eigentlich kam.
Sie kam aus einer kurdischen Großfamilie, das heißt, sie selbst ist in Berlin geboren, aber die Eltern kamen aus Ostanatolien, einer sehr ländlich geprägten Region der Türkei, wo Familie und Tradition eine große Rolle spielen. Und so ist Hatun dann auch in Berlin erzogen worden, wie ihre 5 Brüder und ihre 3 Schwestern. Aber sie war ein aufgewecktes Mädchen und eine gute Schülerin, deswegen ist sie auch aufs Gymnasium gekommen und hat als Jugendliche und älteste Tochter in der Familie gegen einiges aufbegehrt, weil sie vieles, was von ihr erwartet wurde, nicht einfach so akzeptiert hat. Ja, und daraufhin hat der Vater sie dann aus der Schule genommen und in die Türkei gebracht, wo sie einen Cousin von sich heiraten musste. Da war sie 16 und ein Jahr später war sie schwanger, aber sie hat sich mit ihrem sehr religiösen Mann und dessen Familie total unwohl gefühlt und ist deswegen zu ihren Eltern zurück nach Berlin gegangen. Ja, fast hätte ich gesagt, geflohen.
Und was ist dann passiert?
Die Eltern haben sie wieder aufgenommen, aber es ist ziemlich schnell auch dort wieder zum Streit gekommen. Und dabei ging es immer wieder darum, was darf eine junge Frau und was darf sie nicht und was denken die Nachbarn, also die türkischen oder kurdischen. Der Vater hat seine Tochter nicht unter Kontrolle. Das heißt, auch da ging es schon sehr um den Ruf und damit um die Ehre der Familie. Hatun Sürücü ist dann erneut gegangen und zwar ist sie war ja erst 17, in ein Wohnheim für minderjährige Mütter gezogen. Dort hat sie ihr Kopftuch abgelegt, sich geschminkt, den Hauptschulabschluss nachgeholt und eine Lehre als Elektroinstallateurin begonnen. Aber sie hat nicht mit der Familie gebrochen, das ist auch ganz wichtig. Sie war nur nicht bereit, sich den Moral- oder Verhaltensvorschriften für junge Frauen zu unterwerfen, sondern hat gesagt, es ist mein Leben und ich entscheide, was ich da mache. Und dann ist es eskaliert.
Eskaliert, was heißt das?
Ja, Hatun Sürücü hat in ihrer Wohnung regelmäßig Besuch von ihrem jüngeren Bruder Ayhan bekommen. Das war der einzige Sohn der Familie, der noch bei den Eltern gelebt hat. Damit war der sozusagen für die Familienehre zuständig. Und was das heißt, das hat er später im Gefängnis mal so beschrieben.
Hinter dem Begriff Ehre war in Klammern immer Frau. Ja, meine Mutter oder meine Schwester oder meine Frau, was auch immer, aber immer war dahinter in Klammern Frau gesetzt. Sie darf nicht so sein, sie darf nicht dies machen, sie darf nicht jenes machen.
Ja, und am 7. Februar 2005, also vor bald 20 Jahren, ist es dann in der Wohnung von Hatun wieder zum Streit gekommen. Aber trotzdem hat sie ihren Bruder danach zur Bushaltestelle begleitet und sie haben weiter gestritten. Was dann genau passiert ist, ist nicht ganz klar. Sie soll irgendwann gesagt haben, ich schlafe mit wem ich will. Und da kulminiert vielleicht auch alles drin. Das ist mein Leben, es ist mein Körper und ich bestimme, was ich damit mache. Und dann hat er eine Pistole gezogen und ihr mehrfach in den Kopf geschossen. Er soll auch nochmal gefragt haben, bereust du deine Sünden? Aber wie gesagt, das ist alles nicht ganz sicher, es gab ja keine Zeugen.
Aber die Pistole ist ja ein klares Zeichen dafür, dass es eine geplante Tat war.
Ja, also deswegen war nachher im Prozess auch die Frage, wer die Tat eigentlich geplant hat. Ayhan hat gesagt, ich habe das ganz allein entschieden. Andere waren sich nicht so sicher und die sind sich auch nach wie vor nicht so sicher, ob die Tat nicht doch von den älteren Brüdern, vielleicht auch dem Vater, in Auftrag gegeben wurde, um die Familienehre wiederherzustellen. Das ist aber alles nicht nachzuweisen gewesen und deswegen sind die Brüder freigesprochen worden Und der damals 17-jährige Ayhan ist zu gut 9 Jahren Jugendhaft verurteilt worden und nach Abbüßung seiner Haft dann in die Türkei abgeschoben worden.
Hat er die Tat eigentlich bereut?
Schwer zu sagen. Im Gefängnis in Berlin, wo auch das Interview stattgefunden hat, was wir gerade kurz gehört haben, wirkt es schon so, als ob er sich zumindest kritisch damit auseinandergesetzt hat. Aber in der Türkei ist er dann von einem seiner älteren Brüder, der inzwischen wieder in der Türkei lebt, in Empfang genommen worden. Und die Bilder, die da in den sozialen Netzwerken kursierten, die wirken schon so, als ob jetzt alles wieder bestens sei. Und dieser Bruder, Mutlu, der hat im Gespräch mit dem RBB-Journalisten Jo Goll deutlich gemacht, dass er den Mord an seiner Schwester eigentlich für richtig hält, weil sie sich durch ihr Bekenntnis zu einer selbstbestimmten oder freizügigen Sexualität ja unzüchtig verhalten habe.
Wenn 4 glaubwürdige Zeugen das sehen und sie wird dann verurteilt in einem islamischen Staat, würde sie die Todesstrafe kriegen.
Finden Sie das gerechtfertigt, dass eine Frau, die Unzucht begeht, gesteinigt wird?
Das, was Allah mir vorgeschrieben hat, das akzeptiere ich.
Ja, das ist ja ziemlich harter Tobak, den wir gerade gehört haben. Was hat sich denn in Berlin durch den Mord an Hatun Sürücü verändert?
Einiges. Und das weit über Berlin hinaus. Diese ganze Debatte um sogenannte Ehrenmorde, um vor allem muslimische Parallelgesellschaften. Ich glaube, der ganze Ton in der Integrationsdebatte hat sich geändert. Ich will aber vor allem auf eine Sache hinweisen, die eine klare Konsequenz aus diesem Mord im Namen der Ehre war. Und zwar, dass in Berlin 2006, also ein Jahr nach der Tat, das Fach Ethik eingeführt wurde. Als Pflichtfach für alle Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 bis 10.
Und wie ist es dazu gekommen?
Ja, es gab direkt nach dem Mord an Hatun Sürücü in einer Hauptschule in Neukölln Schüler, die die Tat gerechtfertigt haben. Die haben gesagt, oh, die ist ja selber schuld, die ist ja rumgelaufen wie eine Deutsche, diese Hure. Und das ging dann durch die Medien und hat für einen Aufschrei gesorgt, wie kann sowas an Berliner Schulen sein? Und daraufhin hat die Politik beschlossen, wir brauchen ein Fach Werteerziehung. Also ein Fach, in dem über grundlegende Werte gesprochen wird und diese vermittelt werden. Das ist natürlich durch so ein Schulfach überhaupt nicht zu leisten, aber das war die Motivation. Und weil es ein gemeinsamer Werteunterricht für alle Schüler sein sollte, gibt es eben in Berlin auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich wähle lieber den Religionsunterricht, da geht es ja um ganz ähnliche Themen. Nein, Religionsunterricht ist rein freiwillig und der Ethikunterricht für die Klassen 7 bis 10 ein Pflichtfach. Das ist in Deutschland einmalig.
Soweit mein Kollege Matthias Bertsch. Er hat die Geschichte von Hatun Sürücü für uns noch einmal nacherzählt. Die Ermordung der Berlinerin hat viele Menschen in der Hauptstadt und darüber hinaus bewegt und viele Diskussionen ausgelöst, nicht nur in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Etwas hat sich getan in der Community von Türken, Kurden und Arabern. Sie sind nicht mehr unkritisch gegen Ehrvorstellungen ihrer Eltern und ihrer Familien und fangen an zu hinterfragen. Unsere Autorin Clara Engelin hat die Heroes besucht. Ein Projekt, das genau dort ansetzt.
Wir werden jetzt ein Rollenspiel machen und wir wollen danach mit euch ein bisschen über die Situation reden.
In einer Oberschule in Berlin-Kreuzberg sitzt eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse in einem Stuhlkreis. Sie haben Besuch von 3 jungen Männern. Koray Dela, Devrim Emre und Evrim Altay. Sie spielen eine Szene vor. Ein Sohn erzählt dem Vater, dass er heiraten möchte. Dieser reagiert nicht, wie er hofft.
Ich möchte euren Segen für die Hochzeit haben, den von dir und Mama. Und ich glaube, Anna und ihr werdet euch sehr, sehr gut verstehen. Annas Eltern kommen aus Schweden.
Junge, was redest du? Mit einer Anna aus Schweden, du hast deinen Spaß. Schreib mir das aus dem Kopf, was redest du?
Papa, du kennst sie gar nicht. Sie tut mir gut. Und Anna ist einfach ein toller Mensch.
Ich liebe sie. Was für Liebe, ja? Ich hab dir alles ermöglicht in deinem Leben und du kommst mir jetzt so... Mit einer Anna aus Schweden, was sollen die Leute denken, ja?
Devrim und Evrim, heute in die Rolle von Vater und Sohn geschlüpft, sind sogenannte Heroes. Seit vielen Jahren sind sie Teil des gleichnamigen Neuköllner Projekts. Gegründet wurde es 2007. Anlass war der Ehrenmord an Hatun Sürücü 2 Jahre zuvor. Ihr Bruder hatte sie ermordet, weil sie sich den Zwängen ihrer Familie nicht unterwarf, sondern ein selbstbestimmtes Leben führte.
Unser Slogan, der sagt ja auch, wir sind gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und für Gleichberechtigung. Wir sind auf jeden Fall gegen alle Femizide und Ehrenmorde fallen ja auch darunter.
Theaterpädagoge Koray Dela ist seit mehr als 10 Jahren beim Projekt dabei, heute als Gruppenleiter für neue Heroes, also Helden. So werden die jungen teilnehmenden Männer genannt, weil sie Mut brauchen, um sich ein Jahr lang gemeinsam mit sehr persönlichen Themen auseinanderzusetzen, wie Druck in der Familie und der eigenen Männlichkeit. Die Gruppenleiter bieten ihnen für diese Auseinandersetzung einen geschützten Raum. Für den 24-jährigen Evrim Altay waren die wichtigsten Themen
Rollenbilder tatsächlich sogar, toxische Männlichkeit, daran selber zu arbeiten und das auch zu sehen, das war für mich am interessantesten und hat mich auch am meisten geprägt.
Mitmachen können junge Männer ab 16 Jahren, die eine familiäre Migrationsgeschichte haben, die bereit sind, ihre eigenen Wertvorstellungen kritisch zu hinterfragen und anderen ein Vorbild sein möchten. Nach einem gemeinsamen Jahr mit wöchentlichen Treffen können sie ihre Erkenntnisse in Workshops an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Anschließend wird diskutiert. Heute über den Vater-Sohn-Konflikt.
Ihr habt vorhin am Anfang, als wir über Ehre geredet haben, habt ihr gesagt, man verliert auch ein bisschen Ehre, wenn die Leute über einen reden. Korrigiert mich, aber unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Hat der Vater Angst davor, Gesicht zu verlieren, dass die Leute sagen, er ist ehrenlos?
Angeregt diskutieren die Schüler. Warum ist der Vater so streng und verbietet seinem Sohn, eine Frau einer fremden Kultur zu heiraten? Was ist das überhaupt, Kultur? Und was ist fremd?
Aber es hat doch nichts mit Ehre zu tun, oder nicht? Zum Beispiel, ich heirate jetzt Gürkei. Ich bin Araber als Türke.
Okay.
Es hat doch nichts mit Ehre zu tun.
Ja, aber das muss gucken, wie die Leute das sehen. Ich sehe das manche schon als Ehre.
Warum ist es ehrenlos, wenn ich als Sohn von Ebrim sage, ich liebe eine Frau, ich möchte sie heiraten? Eigentlich ist doch was Schönes. Also warum soll mein Vater dafür abgestraft werden, dass sein Sohn jemanden heiratet, den er wirklich liebt?
In der Kreuzberger Oberschule werfen die drei Heroes nicht nur viele Fragen in den Raum. In dem Klassenzimmer darf jeder sagen, was er oder sie denkt. Auf keine Aussage reagieren sie urteilend.
Wir bieten einfach nur den Raum und zeigen denen halt auch so, dass wir nicht da sind, um die zu belehren oder sonst was, sondern einfach nur, dass wir halt über Themen reden wollen, über die sie ja sonst niemals reden. So.
Vor allem in diesem Alter sind die sehr empfänglich für so ein Thema.
Hero Evrim Altay motiviert das.
Ich will herausfinden, wie die Schüler denken und das hilft denen. Definitiv, weil ich glaube, die Leute können ja das erste Mal richtig diskutieren, ohne sich gegenseitig anzugreifen.
Für ihn selbst hat sich durch seine Zeit als Hero viel zum Positiven verändert. Er gibt zum Beispiel weniger auf das, was andere sagen. Er denkt aber auch mehr über sein Verhalten nach.
Die Monate danach, dann bist du in der U-Bahn und dann denkst du nochmal über dieses Thema nach und dann denkst du, ah krass, vielleicht sollte ich doch meine Cousine das nicht verbieten oder sowas. Ich wurde viel achtsamer, es hat sich viel verändert.
Den Vormittag in der Kreuzberger Oberschule nutzt Teamleiter Koray Dila auch, um die Werbetrommel zu rühren für eine neue Trainingsgruppe. Am Ende des Workshops kommen drei Jungs zu ihm und suchen das Gespräch.
Das Berliner Projekt Heroes. Clara Engelin hat es uns vorgestellt. Sie hören RBB24 Inforadio und die Sendung Leben heute mit Markus Latong und unserem Schwerpunkt zum Mord an der Berlinerin Hatun Sürücü vor 20 Jahren. Güna Yasmin Balci arbeitete früher vor allem als Journalistin und Dokumentarfilmerin, drehte unter anderem Filme über Schulkonflikte, Jungfrauenwahn und den Tod der ehemaligen Jugendrichterin Kerstin Heise. Heute ist die gebürtige Berlinerin Integrationsbeauftragte im Bezirk Neukölln, wo sie sich seit Jahren für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzt, vor allem in Kreisen, in denen das nicht selbstverständlich ist. Ich habe für diese Sendung mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, was sie persönlich mit Hatun Sürücü verbindet.
Also wenn ich an Hatun Sürücü denke, dann denke ich immer, dass sie eine von uns war und ist und dass ich damals, als ich von dem Mord erfuhr, sehr betroffen war, dass das uns im Rollbergviertel die jungen Menschen sehr mitgenommen hat, weil schon auch allen bewusst war, dass es hier um ein Kulturverständnis geht, was man kennt. Aus verschiedenen Anlässen, von verschiedenen Begegnungen, teilweise auch aus eigenen biografischen Geschichten. Und dass es einfach erschreckend ist, dass sich sowas hartnäckig hält und dass junge Menschen dann bereit sind, ihre eigene Schwester umzubringen.
Lassen wir uns da mal vielleicht ein bisschen genauer drüber sprechen. Sie sind hier Integrationsbeauftragte im Bezirk Neukölln. In welchen Zusammenhängen begegnet Ihnen dieser Ehrbegriff auch bei jungen Leuten und auch bei diesem Integrationsthema, was Sie ja bearbeiten?
Also der Ehrbegriff begegnet mir eigentlich in fast allen Konfliktsituationen. Da geht es nicht nur um die moralische Ausrichtung des Sexuallebens der weiblichen Familienangehörigen, sondern da geht es auch um Streitigkeiten, die können jeglicher Art sein. Da geht es um Grenzverletzungen, die können auch jeglicher Art sein. Man kann zum Beispiel als Beispiel nehmen, also Ehre ist zum Beispiel auch, wenn jemanden bei sich zu Hause einlädt und dann auch eben ihn sehr, sehr gut bewirtet und ihn empfängt, dann ist das auch ein Zeichen von der eigenen Ehre, die man dadurch repräsentiert, und der Ehrerbietung gegenüber dem Gast. Ja? Also es gibt auch, Ehre kann auch ganz positiv konnotiert sein. Aber immer dort, wo ein Konflikt entsteht oder dort, wo man sich ganz klar abgrenzen möchte von einem anderen Wertesystem, spielt die Ehre dann immer eine große Rolle. Und so begegnet einem der Begriff häufig, und ich glaube, er wird auch von Kindern und Jugendlichen gebraucht, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, womit er eigentlich behaftet ist und ohne dass sie sich im Klaren auch darüber sind, was das eigentlich für sie bedeutet tatsächlich. Oft können sie gar nicht erklären, was ist denn Ehre jetzt eigentlich? Wenn man das fragt, dann ist erstmal großes Schweigen, ja? Also wo man dann auch merkt, der Begriff ist so stark. Er sagt so viel für die Kinder aus und gleichzeitig können sie nicht in Worte fassen, was eigentlich dahinter steckt.
Was haben Sie denn da für Projekte, für konkrete Maßnahmen oder auch Dinge, die Sie tun hier im Bezirk, aber auch vielleicht berlinweit gesehen? Wie kann man denn vor allem jungen Leuten so einen kritischen Umgang vielleicht mit diesem Ehrbegriff auch beibringen?
Ein problematischer Umgang mit einem Ehrbegriff, und zwar immer dann, wenn man den in den Vordergrund stellt, um Probleme zu lösen und wenn es sein muss, auch mit den Mitteln der Gewalt, der kann eigentlich größtenteils nur behoben werden, indem man sehr früh ansetzt und indem man vor allem in all den Milieus, wo genau das eine tragende Rolle spielt, unbedingt die progressiven Menschen, Stimmen und Organisationen stärkt. Und das bedeutet für mich ganz klar, es muss eine klare und bewusste Abkehr stattfinden von Kooperationen mit reaktionären Vorstellungen und reaktionären Menschen und reaktionären Organisationen hin zu einem Empowerment von all den fortschrittlichen, fitten, Demokratie und Gleichberechtigung fördernden Menschen und Organisationen. Das ist eigentlich eine ganz schlichte Mathematik. Also die Guten empowern und die Leute, die sich den Rückschritt wünschen und auch die Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen fördern und einfordern, unbedingt stoppen.
Wer sind das, die Organisationen, die sich da reaktionär aus Ihrer Sicht verhalten?
Na, also das kann man ja immer sehr klar feststellen, wenn man sich anguckt, welche Arbeit da geleistet wird. Es fängt eigentlich damit an, dass überall dort, wo eine Geschlechtertrennung propagiert wird, mehr als der Wurm drin ist, weil das natürlich absolut gegen unsere Grundrechtsvorstellungen verstößt, ganz klar. Ja. Also sagen wir mal so, dass eben der freie Wille von Frauen, die Unfreiheit zu wählen, natürlich eine Sache ist. Das andere ist aber, dass man als Institution eine klare Unterscheidung macht zwischen Jungen und Mädchen, oft schon ab einem sehr frühen Alter, und dann so weit hingehend, dass man auch einfordert, dass sie getrennt unterrichtet werden, wenn das jetzt in der Moschee im Koranunterricht stattfindet oder so. Das ist schon mal eins, wo man merken sollte, hier wird einer Entwicklung Vorschub geleistet, die wir uns eigentlich für eine demokratische, freie Gesellschaft nicht wünschen. Das heißt, die Ungleichbehandlung von Mädchen und Frauen muss flächendeckend überall erstmal erkannt werden, ja. Und da kann man dann auch keinen Kulturbonus oder Sonstiges als Vorwand nehmen, um sich da nicht einzumischen, weil es geht letztendlich um Mitglieder unserer Gesellschaft und es geht darum, wie wir gemeinsam die Zukunft dieser Gesellschaft gestalten.
Wie ist da Ihr Eindruck? Hat es da Verbesserungen auch gegeben? Gibt es da auch in solchen Milieus, die Sie gerade beschrieben haben, mehr Bewusstsein auch für diese Probleme? Oder gab es eigentlich gar nicht so eine große Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren, seitdem das ja auch immer wieder diskutiert wird öffentlich?
Ich sehe beides. Ich sehe auf der einen Seite, es finden Debatten statt darüber, selbst wenn es der Streit ist um das Wording, gibt es erstmal ein Bewusstsein dafür, wir haben das Problem hier, wir haben die Menschen, die hier Angst haben müssen um ihr Leben, weil sie gegen Moral- und Ehrvorstellungen verstoßen, die von einer bestimmten Gruppe von Menschen festgesetzt wird und nicht mit unserem Gesetz sich deckt. Ich habe oft mit Frauen zu tun, die sehr klar sich entschieden haben, dagegen anzukämpfen und auch unter der Gefahr, dass sie ihr Leben eigentlich riskieren, aus Familien auszubrechen. Das heißt, wenn wir zunehmend junge Mädchen haben, die unter solchen Zwängen leben, dass sie damit rechnen müssen, umgebracht zu werden, wenn sie einen Freund haben, dann krankt unsere Gesellschaft. Dann ist das unser gemeinsames Problem, weil es wird diese Gesellschaft mit verändern. Also auch für diejenigen, die selbst nicht unmittelbar betroffen sind, werden unmittelbar betroffen. Ich kann Ihnen Fälle nennen, da haben wir deutsche Jungs gehabt, ohne Migrationsgeschichte, die haben sich verliebt in ein türkisches oder arabisches Mädchen und da sind Katastrophen passiert. Ja. Und plötzlich war dieses Thema am Esstisch der deutschen Familie ohne kulturelle Ehrkodexvorstellungen etc. Ja? Und deswegen sage ich immer wieder, ich appelliere immer wieder, wir müssten den größtmöglichen Schutz auch schon prophylaktisch, ja, die größtmögliche Vorbereitung leisten, um unsere Kinder in eine Gesellschaft zu entlassen, in der sie sich schnell Hilfe holen können und wissen, dass wenn ihre Familie und ihre Sippe ihnen nicht die Möglichkeit gibt, selbstbestimmt zu leben, hier eine Gesellschaft ist, die das für sie garantiert und sie müssen die Werkzeuge dafür sehr schnell kennenlernen.
Die Fälle, die wir jetzt gerade besprochen haben, dieses Phänomen Ehrenmord, sind ja doch Fälle, die sich meist in muslimischen Milieus, türkischen, kurdischen, arabischen Communities abspielen. Da gibt es ja oft die Kritik auch daran oder die Sorge, dass man hier eine gesellschaftliche Gruppe stigmatisiert, indem man die Diskussion vor allem auf die Probleme innerhalb dieser Gruppe lenkt. Wie würden Sie das einordnen? Wie würden Sie darauf reagieren, auf diesen Vorwurf?
Es ist eigentlich ganz einfach. Ehrenmorde spielen sich in allen Milieus ab, in denen es ein patriarchales, archaisches Weltbild gibt. Und das kann kulturell ganz vielfältig geprägt sein. Wenn wir jetzt eine große Gruppe von italienischstämmigen Sizilianern hier hätten zum Beispiel, hätten wir wahrscheinlich auch noch mal einen anderen Umgang damit in der Gruppe, würde ich sagen. Also man kann es nicht nur beschränken auf eine religiöse und kulturelle Herkunft. Das funktioniert nicht, weil Ehrenmorde finden sie auf der ganzen Welt. Und sie funktionieren immer nach einem und demselben Schema. Es ist immer eine kollektiv festgelegte Vorstellung von Ehre und Moral, die eben archaisch ist, die absolut gegen alles spricht, was wir unter Menschenrechten verstehen, unter Demokratie, Gleichheit, Freiheit, Gleichberechtigung. Also das ist etwas völlig Tradiertes, Überholtes, was oft eine Prägung erfahren hat aus Zeiten, die wir kaum noch nachrecherchieren. Ja? Also es sind uralte Traditionen, die sich nur punktuell angepasst haben an gewisse Begebenheiten, aber sehr stark weiterhin die Idee verfolgen, dass gewisse Oberhäupter einer Gruppe eine gewisse Ehr- und Moralvorstellung festlegen, die dann eingehalten werden muss von allen. Und wenn man da nicht ausbricht komplett, dann ist man immer Teil so eines Systems und wird irgendwann auch früher oder später vor die Frage gestellt, ja, bist du jetzt Teil dieses Systems oder nicht? Und dann musst du dich dementsprechend verhalten. Das heißt, das ist völlig egal, ob das jemand ist, der aus der Türkei eingewandert ist oder aus Nordafrika oder aus Südamerika. Auch dort gibt es diese Art von Morden. Und dementsprechend ist das dann eben von der Anzahl her, richtet sich dann eben nach der Anzahl der Menschen aus, die in Deutschland leben und nach diesen Vorstellungen leben. Also es könnten auch andere Menschen sein. Aber in dem Fall haben wir jetzt zu einem überproportionalen Anteil Menschen mit muslimischer Einwanderungsgeschichte oder aus muslimischen Herkunftsländern durchaus unterschiedlich kulturell geprägt, aber ganz klar in ihrem Ehrbegriff und an ihrer Moralvorstellung archaisch ausgerichtet und sehr stark an einer Geschlechterungleichheit festhaltend. Ja. Und vor allem aber, was alle verbindet, ist, dass es die Kontrolle einer Sippe und vor allem aber auch der Männer über den weiblichen Körper ist. Das spielt eine ganz große Rolle bei all den Ehrenmorden, die Frauen betreffen. Ja? Also es gibt den deutschen Mann ohne Migrationsgeschichte, der seine Frau umbringt aufgrund einer verletzten Ehre. So. Und letztendlich ist das dann auch ein Ehrenmord. Gleichzeitig muss man dann festhalten, dass man bei dem Mann vielleicht voraussetzen kann, im besten Fall, dass die gesamte Verwandtschaft diese Ideale nicht so trägt, wie er sie ausgelebt hat. Im Grunde genommen geht es ja darum, Frauen davor zu schützen, dass sie Opfer von Gewalt im Namen der Ehre werden oder Opfer eines Ehrenmordes werden. Und dass dann aber eine Vielzahl der Täter türkisch-arabisch-kurdische Herkunftswurzeln hat, ist einfach eine Tatsache. Wenn man sie anerkennt, kann man auch weiter dahingehend forschen, warum das so ist, weil es sehr viel mit Sozialisation zu tun hat. Natürlich ist das im ersten Moment wirkt das stigmatisierend. Ich sage aber immer, es kann eigentlich nur stigmatisierend sein, wenn wir davon ausgehen, dass diese Menschen nicht zu unserer Gesellschaft gehören. Also für mich gehören die alle zu meiner Gesellschaft und ich möchte ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und ich möchte auch nicht zulassen, dass Rechte oder extreme Rechte all die Themen benutzen und nutzen, um damit ihre Kampagnen zu führen und wir uns als Zivilgesellschaft, die der Demokratie verpflichtet ist, immer mehr zurücknimmt. Die Rechten dürfen nicht der Maßstab unserer Diskurskultur werden. Also dann haben wir verloren, ja. Und wir können uns auch nicht so ausliefern. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, auf unsere heilenden Kräfte im kritischen Diskurs. Und es erfordert einfach auch sehr viel Konfliktbereitschaft. Aber es muss auf Augenhöhe passieren, es muss ehrlich sein, ja? Weil sonst helfen wir den Mädchen und Frauen und den jungen Männern auch nicht.
Soweit Güner Yasmin Balci, Integrationsbeauftragte im Bezirk Neukölln. Ich habe sie 20 Jahre nach dem Mord an Hatun Sürücü zu Gewalt im Namen der Ehre befragt.
Das war es für diese Woche mit Leben. Von Ihnen verabschiedet sich Markus Latong.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.